Waldemar hat das richtig gemacht, er kennt mich und weiß, warum er das Lied weglässt. Ja, von mir auch guten Morgen. Frage ich mal als allererstes, habt ihr die Erde schon mal so oder beziehungsweise das ganze Weltall so von einer ganz großen, weiten Perspektive gesehen? Ich weiß gar nicht, ob das nicht irgendwo so ein bisschen stilisiert ist von den Wissenschaftlern, denn das, glaube ich, können sie gar nicht so sehen, aber es sieht toll aus. Wenn man das so ein bisschen, naja, immer näher ranscrollt, irgendwann kommt man dann an unsere Milchstraße, irgendwann sieht man dann die Planeten, die uns hier so bekannt sind. Und es wird immer klarer und konturenreicher und irgendwann sieht man den tollen blauen Planeten. Und auch da kann man immer weiter gehen und irgendwann kommt man wo raus? Klar, in Hünfeld, keine Frage. Was will ich damit, oder was möchte ich euch als so ein bisschen als Bild dort mitgeben? Ihr werdet sehen, wo ich das mal verwende in der Predigt. Und ich möchte euch recht mal ein bisschen Aufmerksamkeit bitten. Ihr dürft euch gerne melden, wenn ihr merkt, wo ich das in der Predigt wieder verwende. Also ihr seid aufgefordert, gut weiterzugehen und zu schauen, wo ich das verwende. Ja, wir wollen weitergehen. Ihr habt das Thema schon gesehen, die Schöpfung nach Kapitel 2 im ersten Buch Mose in Genesis. Und ich lese uns als erstes den Text. Von Vers 4, also 1. Mose 2, von Vers 4 bis Vers 17. Dies ist die Entstehungsgeschichte der Himmel und der Erde, als sie geschaffen wurden. Und an dem Tag, als Gott der Herr Erde und Himmel machte, noch war all das Gesträuch des Feldes nicht auf der Erde und noch war all das Kraut des Feldes nicht gesprost. Denn Gott, der Herr, hat es noch nicht auf die Erde regnen lassen. Und noch gab es keinen Menschen, den Erdboden zu bebauen. Ein Dunst aber stieg von der Erde auf und bewässerte die ganze Oberfläche des Erdbodens. Da bildete Gott der Herr den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebendige Seele. Und Gott der Herr pflanzte einen Garten in Eden im Osten und er setzte dorthin den Menschen, den er gebildet hatte. Und Gott, der Herr, ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, begehrenswert anzusehen und gut zur Nahrung. Und den Baum des Lebens in der Mitte des Gartens. Und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und ein Strom geht von Eden aus, den Garten zu bewässern. Und von dort aus teilt er sich und wird zu vier Armen. Der Name des ersten ist Pishon. Der fließt um das ganze Land Havila, wo das Gold ist. Und das Gold dieses Landes ist gut. Dort gibt es Bedolacharz und den Schohamstein. Und der Name des zweiten Flusses ist Gihon. Der fließt um das ganze Land Kusch. Und der Name des dritten Flusses ist Hiddekel. Er fließt gegenüber vom Assur. Und der vierte Fluss, das ist der Euphrat. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Ich will noch kurz beten. Herr, ich möchte dich bitten, dass du jetzt dein Wort aufschließt, ja, dass du die Herzen erreichst und dass das, was du wirklich dir vorgestellt hast, in den Herzen zu bewirken, auch bewirkt wird. Amen. Was lesen wir im Vers 4? Das ist die Entstehungsgeschichte der Himmel und der Erde, als sie geschaffen wurden. Seid ihr nicht ein bisschen überrascht, wenn ihr das jetzt lest? Hatten wir das nicht eben? Haben wir nicht gerade die Entstehungsgeschichte des Menschen abgeschlossen, als er als Mann und Frau wirklich geschaffen wurde? Warum jetzt erneut diese Schilderung? Ich will euch ein bisschen herausfordern, ihr merkt das schon. Also doch, willkommen zum zweiten Schöpfungsbericht der Bibel, der irgendwie da noch hinzugefügt wurde. Eine neue Story, weil wir es ja doch nicht so genau wissen. Eine neue Tradition, eine neue mündliche Überlieferung. So die Aufnahme alter Mythen und der Schreiber hat einfach ist hingegangen und hat quasi redaktionär das Ganze zusammengefasst und aneinandergereiht. Hat vielleicht gar nicht selbst gestaunt, was er da aneinander gereiht hat. Es hat in der Tat, ich glaube, das können wir gar nicht so ermessen, richtig viele Kontroversen um diesen Text gegeben. Wir werden sehen, warum. Und das ist so ein bisschen das, was ich heute mit euch machen möchte. Es wird viel hinterfragt und es wird anhand dieses Textes sehr häufig sogar die ganze Autorität der Bibel in Frage gestellt. Ich will euch das zeigen, was dort oder was dort auch zum Teil ganz sicher zu Recht erstmal an Widersprüchen vielleicht drinstecken und vielleicht finde ich dann auch eine Lösung, mit der ihr leben könnt, die Gott sich gedacht hat. Was habe ich noch mit euch vor? Wir werden dann sehen, wenn wir einen Erklärungsversuch haben, dass vielleicht Gott sogar mit dieser Struktur sich was gedacht hat. Dass er gerade damit was aussagen wollte. Was wir auch lernen dürfen. Und dann, glaube ich, gibt es kaum einen Text in der Bibel, der so anthropologisch, so menschenbeschreibend ist, wie dieser Text, den wir hier vor uns haben. Und dafür können wir alles, was wir hier lesen, wirklich gebrauchen. Alle äußeren Umstände, alles, was da erwähnt wird. Auch wenn wir da irgendwo was von Gold lesen, hier, das hat was zu sagen über den Menschen. Gerade über das Gold habe ich immer hinweggelesen. Das als Banker, wie peinlich, ne? Aber es hat wirklich was zu sagen. Und das wollte ich daran deutlich machen und dann auch gewisse Transfers auf unser Leben heute ziehen. Muss man nicht tatsächlich erstaunt sein, dass da nochmal was kommt? Da steht das Wort in Vers 4, Toledot, das heißt die Nachkommen, die Zeugungen, die Entstehungsgeschichte, die Zeugung der Himmel und der Erde, wie Jahwe sie machte. Das ist schon mal interessant, das Ganze kommt im ersten Buch Mose, im Genesis, 11-mal vor. Und ist immer so eine Einleitung für das Folgende. Das sind die Geschlechter von Adam, das sind die Geschlechter von Noah. So werdet ihr das finden, wenn ihr das erste Buch Genesis liest. Wir sehen schon, so ganz unbedarft war der Schreiber auch nicht. Der hat nämlich dem Buch Genesis durchaus eine Struktur gegeben. Und die hat er hier begonnen. Und es bezieht sich immer auf das Darauffolgende, auf das, was dann kommt. Warum sage ich das jetzt? Der erste Versuch, und das war sicherlich eine gute Absicht dabei, es haben nämlich manche wirklich gläubigen Ausleger gesagt, das ist eigentlich die Zusammenfassung vom ersten Kapitel. Aber es würde jetzt, wenn man es im gesamten Zusammenhang sieht von Genesis, würde es nicht passen. Deshalb verstehe ich das Ansinnen, aber mich hat das jetzt echt nicht überzeugt. Ich denke wirklich, dass es die Überschrift ist für das, was jetzt kommt. Und insofern hat der Martin das bei der Predigteinteilung richtig gemacht. Dass es zum Kapitel 2 und nicht zum Kapitel 1 gehört. Also doch zwei Schöpfungsberichte. In der Tat stellen wir doch relativ umfangreiche Unterschiede fest. Schaut, wenn ich hier das so überschlägig zeige, es gibt Unterschiede im Gottesnamen, der da steht, im ersten und zum zweiten Kapitel. Es gibt Unterschiede im Handeln Gottes, wie er vorgeht, wie er uns vermittelt wird. Zum Genesis 1, zu Genesis 2. Es gibt ganz unterschiedliche Stile. Für Autoren eigentlich schon erstaunlich. Ne? Normalerweise sagt man, jeder hat so seinen Stil. Und doch finden wir hier gewisse Unterschiede. Das ist wirklich festzustellen. Und die Reihenfolge, die hat richtig viel Arbeit gemacht. Vielen Auslegern die Köpfe zerbrochen. Aber lassen wir uns schauen, wie es konkret aussieht. In der Tat gibt es Unterschiede. Aber es ist ja schon mal die Frage, wirklich zu überlegen, wie gehen wir eigentlich, wenn wir solche Unterschiede in der Schrift finden, wie gehen wir eigentlich damit um? Heißt dann gleich, verstehe ich nicht, die Bibel ist falsch, sie kann nicht Autorität haben für mich? Oder gibt es den Gegenschluss? Wir kennen doch alle, oder, die Stelle. Was hört man dann gerne? 2. Timotheus 3,16, oder? Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Und sie ist nützlich zur Überführung, zur Rechtweisung, zur Lehre. Und das stimmt natürlich. Aber schaut, wenn ihr dann nicht aufgefordert seid, solche Widersprüche nur so abzubügeln, ich sage es jetzt mal negativ, ne? Sondern auch mal zu überlegen, wie kommt es denn dazu? Was will Gott damit? Was will er damit ausdrücken? Warum steht das so? Mal richtig zu ergründen. Ich denke, dann bleiben wir auf einer Ebene zu hoch. Und ich will so versuchen, ein bisschen auch mal weiterzugehen und dann auch wirklich eine Erklärung zu finden, warum es so ist. Und das ist dann solider und tiefgehender, als einfach zu sagen, es ist inspiriert, was natürlich auch stimmt. Schauen wir uns das Gottesbild an. Das unterschiedliche Gottesbild zeigt sich schon in den unterschiedlichen Namen. die hier für den Schöpfer Verwendung finden. Im Kapitel 1 finden wir ausschließlich die Bezeichnung Elohim. Und ab dem Kapitel 2 dann meistens die Bezeichnung Jahwe. Allerdings in der Form Jahwe Elohim, das heißt dann Gott der Herr. Die müssen wir so hin. Es bleibt aber nicht nur bei den unterschiedlichen Namen. Sie erscheinen uns doch auch in ihrem Schöpfungshandeln sehr unterschiedlich. Das greift ineinander. Wirkt die Schöpfungsgeschichte vom Kapitel 1 nicht sehr schematisch? Nicht eher distanziert vom Gottesbild her? Ist der Schöpfer nicht quasi so ein Stereotyp, immer das Gleiche? Der zwar was Fantastisches, wir haben das ja gesehen, in Bewegung setzt, etwas schafft, aber doch irgendwie so unnahbar ist. Von Weitem das macht. Elohim sprach und es geschah der erste Tag. Elohim sprach und es geschah der zweite Tag. Gott selbst bleibt scheinbar so eine externe Macht, weit außen vor. Es gibt tatsächlich im Griechischen solche Gottesbilder. Ne? Ich durfte die mal in Latein-Leistungskurs mal mitlernen. Und gleich ist man natürlich hergegangen, hat gesagt, das ist das Gottesbild. Und das hat er hier herangezogen. Und eigentlich hat es nur entliehen. Das stimmt aber nicht. Gott scheint hier fern zu bleiben. Sehen wir aber auch, dass jede Gottesbezeichnung in der Schrift etwas unterstreicht. Wisst ihr, wie viele Gottesnamen es gibt in der Bibel? Ich habe richtig gehört, 7 Stück gibt es, genau. Und jede hat seine Bedeutung. Das ist schon so ein bisschen der Schlüssel zur ersten Lösung. Zum Beispiel Adonai ist der erhabene Richter. Oder Zebaoth, der wird immer verwendet, wenn es darum geht, dass Gott sich selbst seinen Feinden offenbart. Das sind wirklich so Dinge, wie Gott immer in Prinzipien handelt. Und das ist wichtig. Und Elohim drückt etwas aus, dass es im ersten Kapitel verwendet wird. Es ist der heilige Gott. Es ist der allmächtige Gott, der hier herausgezogen wird. Und jetzt mal ernsthaft, wo soll man den allmächtigen Gott hinschreiben, wenn nicht am Anfang der Bibel und zur Schöpfung? Er passt doch nur dahin, oder? Oder gerade dahin, wo gezeigt wird, er ist allmächtig, er kann alles. Und er schafft es, über solche Dinge wie Reden etwas zu kreieren. Wer kann das? Ist es nicht das, wo es hingehört? Wie ist die Schilderung in Kapitel 2? Seht ihr das, was wir hier gelesen haben? Gott der Herr, Vers 7, da bildete Gott der Herr den Menschen aus Staub und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. Und er pflanzte einen Garten. Und der Herr ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen. Und er setzte den Menschen in den Garten. Seht ihr, wie unterschiedlich das ist? Er hauchte Atem in seine Nase. Woher kennen wir das? Kennen wir nur aus den Wiederbelebungsversuchen. Ne? Da ist uns das ein bisschen im Begriff. Aber näher kann man einem Menschen nicht kommen, oder? Überlegt mal, jetzt rein von der Äußerlichkeit, klar. Überlegt mal, welcher Unterschied. Dort der schematische Gott, hier aber der, der ganz nah ist, der aktiv ist, der sich hineinbegibt, der kreativ ist, der fürsorgend ist. Die Dinge im Garten, die waren gut zur Speise. Finden wir das im ersten Kapitel? Ich finde es nicht. Es war die Fürsorge, um bestimmte Dinge zu betonen. Die Sprache ist abwechslungsreich und bildhaft. Quasi keine wiederkehrende Formel. Und hier wieder ein anderer korrespondierender Gottesbegriff. Eben Jahwe Elohim, der hier eingeführt wird. Und wir wissen, was das heißt. So hat sich Gott auch Mose vorgestellt. Und da klingt dieses hebräische Wort vom Sein mit hindurch. Ich bin, der ich bin, so kennen wir es. Ne? Der sich Gleichbleibende. Ich bin, der da ist. Ich bin, der da ist und der da war und der da kommt. So ist er in Offenbarung wieder verwendet. Auch mit dem Sinn. Und da erschließt sich jetzt wieder, dass er verlässlich für den Menschen ist. Denn das ist der Gottesbegriff, der immer von Gott in der Beziehung, in der Gegenwart und mit dem sich Gott, Menschen zuneigenden Gott verwendet wird. Da steht dann Jahwe. Und seht ihr, der Autor, der das geschrieben hat, Mose, wenn er es zusammengefasst hat, der hat sich doch gerade was dabei gedacht, weil hier die Perspektive sich wandelt. Und er hat, um gerade eben keine Diskrepanz aufzukommen zu lassen, hat er Jahwe noch mit Elohim verbunden, um genau zu sagen, hier, das ist eine Reihe, das passt zusammen. Im Kapitel 3 übrigens, wo dann die Isha kommt, wisst ihr, wer die Isha ist? Das ist die Schlange. Da ist Gott wieder Elohim. Warum? Weil er da der heilige Gott ist. Weil da nämlich die Schuld schon mit hineingekommen ist. Und da ist Gott wirklich wieder der unnahbare Gott. Der heilige Gott, der wirklich als der, der alle Macht hat, in der auftritt. Seht ihr, wie die Bibel da wirklich konsistent, also in sich schlüssig vorgeht? Dennoch bleibt es immer noch mal schwierig. Denn die Unterscheidung, die Reihenfolge, die bleibt wirklich schwierig. Und da müssen wir wirklich ein bisschen näher gucken. Im ersten Kapitel werden Mann und Frau gleichzeitig geschaffen, nach dem Pflanzen und Tieren. Vers 11 im Kapitel 1. Und Gott sprach, die Erde lasse Sprossen, junges Grün, Kraut, das Samen trägt, Fruchtbäume und so weiter. Und es geschah also. Vers 21 dann. Und Gott schuf die großen Seetiere und alles, was da lebt und webt, wovon das Wasser wimmelt. Und alle geflügelten Tiere, also die Tiere. Und in Vers 27. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, als Mann und Frau schuf er sie. Im zweiten Kapitel scheint es anders zu sein, oder? Zuerst der Mann, dann die Erschaffung der Pflanzen und Tiere und ganz zum Schluss, freut die Männer natürlich, ist keine Frage, kommt dann die Frau. Tja, wie passt das zusammen? Vers 7, ne? Gott bildet den Menschen aus dem Ackerboden, dann pflanzte Gott einen Garten, das sind dann die Pflanzen. Vers 19, haben wir jetzt noch nicht gelesen, da bildet der Gott, der Herr, steht aber so aus der Erde alle Tiere des Feldes und brachte sie zu den Menschen. Und Vers 21, dann ließ Gott, der Herr, einen Tiefschlaf auf den Menschen fallen, sodass er einschlief. Und aus seinen Rippen heraus, und er nahm eine von seinen Rippen heraus und schloss die Stelle zu und bildete daraus dann Eva. Tja, es scheint doch ein paar Unterschiede zu geben. Ne? Und die Konsequenz der modernen Bibelkritik ist sehr eindeutig. Es sind völlig unabhängige Berichte, die aus verschiedenen Zeiten stammen, die verschiedene Gottes- und Schöpfervorstellungen beinhalten und die irgendwo nur aneinandergereiht wurden. Ich will euch gar nicht hier den Theologen nennen, lasst den Zitat mal weg. Das ist diese sogenannte Quellenscheidungstheorie. Und es ist schon interessant, wie kreativ dann auch die moderne Bibelkritik ist, die Theologie ist. Ne? Die führt dann hier einen Redakteur ein und der sagt dann, okay, da gab es einen Eloisten, weil dort der Name Gottes Elohim ist, und es gab den Jahwisten. Und irgendwann wird dann ein Redakteur eingeführt, der hat das irgendwo mal aufgenommen, so gehört, und der reiht es aneinander. Das ist jetzt kein Spaß, das ist wirklich die Quellenscheidungstheorie, so wie die moderne Theologie das gerne sieht. Aber ich finde, das ist auch sehr einfach sich gemacht. Wenn man nicht weiterkommt, da wird mal ein Redakteur eingeführt. Ne? Wo hat er gelebt? Was hat er sich dabei gedacht? Wo gab es den Eloisten? Wo gab es den Jahwisten? Keine Antwort wirst du kriegen. Es ist so ein bisschen wie bei der Evolution, was wir ja letzte Woche betrachtet haben. Wenn man da nicht weiterkommt, da wird man auch sehr kreativ. Aber das ist dann eine Theorie. Die kann uns auch keiner belegen. Und ich denke, das dürfen wir auch wissen, das sollen wir auch wissen. Nachvollziehbar bis hierhin? Es ist darüber hinaus, und das finde ich grundsätzlich für uns, auch wenn wir Bibel lesen, schon mal wichtig. Wisst ihr, wer hat das alles hier schon gelesen, was wir jetzt heute durchschauen? Mose? Hat er es gelesen? Ganz sicher. Haben es die Schriftgelehrten der Juden gelesen? Glaub schon, oder? Glaub sogar intensiver als wir. Hat es Paulus gelesen? Glaub schon. Wir wissen, wie Paulus komplex und schwierig denken konnte, ne? Und schreiben sowieso. Wir haben ja ihm immer hinterher zu laufen. Und hat sich unser Herr auch gelesen? Er hat es auch gelesen. Er kannte die Schriften. Habt ihr irgendwo was gehört, irgendwas überliefert bekommen, dass er gezweifelt hätte an der Autorität, an der Authentizität? Warum ist das so? Seht ihr, das ist so gibt sogar einen Begriff dafür, chronologischer Snobismus. Hört sich schwierig an, ne? Ist ein englisches Wort, ich habe es jetzt nur einfach übersetzt. Dass der moderne Mensch immer meint, ich bin ja viel klüger als alles, was vor mir gelebt hat. Das stimmt nicht. Die haben genauso gesehen, dass es hier Dinge gibt, die erstmal ergründbar sind, die man überlegen musste, wie das zustande kam. Und glaubt ihr wirklich, dass sie sich keine Gedanken gemacht haben und sie sind doch dabei geblieben? Auch das darf uns eine gewisse Sicherheit geben. Wie passt das aber jetzt alles zusammen? Ich will es mal versuchen. Ich habe mir das auch angelesen, aber ich habe es an verschiedenen Stellen gelesen. Es ist ein im hebräischen Denkweise ein sehr häufig verwendetes Stilmittel, das mir erstmal einen allgemeinen Überblick gibt und dann sehr spezifisch auf einen bestimmten Bereich eingeht. Und ich denke, das sehen wir hier, oder? Wir sind immer so in dieser hellenistischen Gedankenfolge. Das muss schematisch sein, das ist logisch. Ne? In den Hallen gingen so die Philosophen her. Die Prämisse 1 ist das, die Prämisse 2 ist das. Die eine baut auf der anderen aus. Und dann kommt der Konkurrenzschluss, also die Logik daraus. Der Hebräer ist nicht so. Der setzt bestimmte Gedankenblöcke sogar bewusst hinein und hat sogar noch seine Freude daran. Das merken wir auch ab und zu im Römerbrief, denke ich, dass so ein bisschen sich erstmal scheinbar was widerspricht. Das ist gewollt. Ich habe mir es angelesen und ich denke, es ist überzeugend. Und seht ihr, jetzt wird auch so ein bisschen was draus, was wir vielleicht sehen können. In diesem, in Kapitel 2, wird aus dem ersten Kapitel was herausgenommen und ins Zentrum gesetzt. Worum geht es nämlich im Kapitel 2? Ausschließlich. Welche zentrale Gestalt wird hier gezeigt? Der Mensch. Seht ihr, im ersten wird Gott gezeigt, die in seiner Allmacht. Im zweiten geht es aber um den Menschen, wie er ist. Es gibt zwei sehr gute Bilder dazu, die das verdeutlichen. Seht ihr eine Pyramide? Und das ist so, wie Genesis 1 aufgebaut ist. Schön chronologisch. Und so ist es auch. Ne? Das passt auch. Erster Tag, zweiter Tag, dritter Tag, vierter Tag, fünfter Tag, sechster Tag. Merkt euch das jetzt sehr genau. Beim nächsten Bild braucht ihr ein bisschen Kreativität. Was ist das? Das erste war eine Pyramide. Was ist das? Genau, das ist auch eine Pyramide. Ihr habt es wenigstens erkannt. Sehr gut. Nur der Blick hat sich gewandelt. Seht ihr das? Das andere war die Seitensicht. Und das ist die von oben drauf. Und da ist hier auch der Mensch, als er geschaffen wurde. Aber er steht im Zentrum. Und alle Äußerungen drumherum, alles, was sonst noch an Schöpfung war, das wird drumherum gruppiert. Hat aber nicht den Anspruch, dass es wirklich chronologisch ist, dass es hintereinander geschehen ist. Zum einen also, die Gottesbegriffe haben wir, denke ich, betrachtet. Zum anderen wird hintereinander gescrollt. Erinnert euch an mein Eingangsbild? Ihr hättet jetzt sagen können, wir sind dort. Genau. Es wird genau betrachtet hier. Wie ist das mit den Menschen passiert? Das eine gibt den Überblick, hier wird es detailliert. Und so können wir vielleicht auch diese Diskrepanzen erklären. Es bleibt nicht bis im Letzten, es bleiben sogar ein paar Dinge übrig. Ich sage euch das auch bewusst, vielleicht fordere ich ja einigen heraus, wo ich nicht so mit zurechtgekommen bin. Aber ich denke, es ist schon klar, schaut, wenn ihr hier liest, von 5 bis 7, da ist das der Zustand erstmal, als die Welt noch öde und leer war. 1. Genesis 2 bis 10, an den ersten 2 bis 3 Schöpfungstagen. Alles war öde und leer. Dann aber geht es schon darauf, dass der Mensch hier gezeigt wird. Seine Aufgaben, sein Wesen. Und da steht unter anderem schon im Vers 5, und es gab keinen Menschen, den Erdboden zu bebauen. Das ist das Thema. Und wenn der Mensch einen Erdboden bebauen soll, braucht es andere Dinge. Die werden aber jetzt darum gruppiert, um diese Aufgabe. Es braucht der Pflanzen, logisch. Und es braucht eines ökologischen Systems. Ich sage es jetzt mal ein bisschen hochtrabender. Sprich, es braucht auch eine Bewässerung, so wie es dort steht. Das Thema ist, er hat einen Auftrag gekriegt. Aber dazu braucht er was. Aber um den Auftrag werden die anderen Dinge gruppiert, ohne zu sagen, dass es da jetzt genau in dieser Reihenfolge stattgefunden hat. Das gibt uns in der Tat der erste Genesis 1. Bewässerungssystem war übrigens zu der Zeit noch total anders. Sieht man, erst nach der Flut ist es so entstanden, wie es, also nach der Sintflut ist es so entstanden, wie es jetzt ist. Vermutlich waren viele des Wassers in der Atmosphäre gebunden. Und es war eine totale Bewässerung, wirklich von unterirdischen Wasserreservoiren. Deshalb ist das hier so erklärend. Das lasse ich ab und zu mal am Rande. Es gibt so viel in dem Text. Ich will den Martin nicht ermutigen, mir einen zweiten Predigtermin zu geben, damit, aber es hätte locker gelangt. Ist es soweit nachvollziehbar geworden, wie die Dinge zusammenhängen können? Das Einzige, was mir so ein bisschen schwer gefallen ist, vielleicht fordere ich den einen oder anderen raus, warum soll man das nicht sagen? Mir fällt es so ein bisschen schwer, in den sechsten Tag die Eva damit reinzukriegen, von dem Abschnitt. Ich weiß, Werner Gitt hat das versucht, aber ich konnte es nicht so nachvollziehen. Wenn einer von euch herausgefordert ist, er darf gerne dann irgendwann mal auf dich zukommen und darf mir es erklären. Frage verstanden? Gut, ich denke, wir dürfen so offen damit umgehen. Denn ich weiß, dass Gottes Wort Autorität hat. Ganz sicher. Wenn das so ist, sehen wir nicht an dieser Struktur, die gewollt ist, die inspiriert ist, also jetzt so der Transfer, sehen wir nicht gerade daran etwas, wenn hier so nochmal der Mensch plötzlich so herausgegriffen wird, wenn wir sehen, wie Gott hier wirklich persönlich wird mit ihm, das meiste wirklich mit ihm tun will. Seht ihr nicht, wie eng er da auf ihn zugeht, wie fürsorglich er ist, wie alles um ihn herum gruppiert wird? Ist es nicht sogar eine größere Botschaft, als wenn das anders da stünde? Ich fand es interessant, der Martin hat das vorhin schon angesprochen. Psalm 39 habe ich hier auch stehen. Von hinten und von vorn hast du mich umschlossen. Du hast deine Hand auf mich gelegt. Erhöbe ich Flügel der Morgenröte und ließe mich nieder am äußersten Meer. Auch dort würde deine Hand mich leiten und deine Rechte mich fassen. Du hast mich gebildet, meine Nieren. Du wobst mich in meiner Mutterleib. Ich preise dich darüber. Seht ihr, welche Fürsorge aus diesem zweiten Kapitel herausspricht? Dass wenn wir uns ganz nah die Schöpfung angucken, sehen, wie wichtig Adam für Gott war. Wie wichtig der Mensch für Gott ist. Und du darfst dich hier einsetzen. Du darfst dich hier einsetzen. Genauso, er hat von 7 Milliarden gesprochen, das steht hier genauso. 7 Milliarden Menschen und jeder ist ihm wichtig. Sodass er alles um ihn herum geschaffen hat. Klar bleibt es letztendlich zu seiner Ehre. Das will ich nicht wegnehmen. Deshalb steht es ja auch im Kapitel 1. Aber trotzdem, wie wichtig ist der Mensch? Er will für dich sorgen. Nachvollziehbar? Umso eher finde ich es ein faszinierendes Kapitel. Kommen wir zum zweiten Bereich. Wie Gott Adam gemacht hat. Wir betrachten uns jetzt so einzelne Details von dem Environment, wie das so schön heißt, von der Umgebung. Und wir können da wunderbar Rückschlüsse auf ihn selbst setzen. Also es ist wie so eine Pyramide, wie Adam geschaffen wurde, was ihn ausmacht. Vers 7 lesen wir, da bildet Gott, der Herr, den Menschen aus dem Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. Das ist aber ein deftiges Ding für unser Selbstverständnis, oder? Mit unserem Materialwert, ne? Das ist nichts Tolles, ne? Staub vom Erdboden. Adam ist nämlich unglücklicherweise, wie habe ich es geschrieben, kein Egon, kein Anton oder Emil. Das Adam heißt Ackererde. Es ist ein Ackermännchen. Nicht mehr und nicht weniger. Und wir wissen, viel Wasser, Kalk, Kohlenstoff, ein bisschen Phosphor, Mineralstoffe, Spurenelemente. Das ist von dem reinen Körper erstmal das, was uns ausmacht. Wisst ihr, wie viel das sind? 11,52 Euro habe ich mal gelesen. Soll nicht auf den Cent ankommen. Das ist schon wenig, ne? Und wir alle wissen, dass wir da wieder hinkommen. Wenn nicht der Herr vorher kommt, keine Frage. Ich habe immer noch die Hoffnung, weil das mag ich auch nicht so gerne dran denken, keine Frage. Wegen der Schmerzen. Aber trotzdem, es ist das, wo wir hinkommen. Und wir sollen das wissen, ne? Dass das unser Material ausmacht und dass das unsere Zukunft ist, wenn er nicht vorher kommt. Kleines Schmankerl hier dran. Baum des Lebens. Ich hatte ihn sonst nicht drin, aber ich erläutere es doch. Es ist wohl so, fand ich sehr plausibel, dass während der Mensch von diesen Früchten gegessen hat, dass er dann nicht gealtert ist. Dass er zu diesem Zeitpunkt deshalb auch nicht sterben sollte in diesem Bereich. Ihr wisst, das eigentliche Problem ist bei uns, Wir sind alle 7 Jahre, glaube ich, vollkommen erneuert. Und es sind die Kopiervorgänge, die immer schlechter werden, ne, von der DNA. Wir hatten es ja. Aber dass das wohl eine Frucht war, die diese Kopie ideal gemacht hat und dass deshalb der Mensch nicht älter wurde. Aber wir werden älter. Ne? Und es soll uns schon zeigen, hier, guck mal, ob da nicht mehr ist bei dir. Willst du nicht in die Beziehung zu Christus? Das Erste. Noch mehr. Jetzt habe ich eine Folie vergessen. Seht ihr, das habt ihr davon. Die erste Stufe, das Erdwesen. Darfst aber gleich die zweite hinterher folgen. Das Lebewesen. Er hauchte den Atem des Lebens und es wurde eine lebendige Seele. Sehen wir erstmal überhaupt hier einen Unterschied zu allen anderen? Das lesen wir im 1. Mose über alle Tiere und Pflanzen, alles Mögliche auch. Wobei es schon faszinierend ist, oder? Wie kann die Evolution das erklären? Sie kann es nicht. Das Phänomen Leben? Weiß nicht, ob das heute noch so in der Schule dran ist, die Miller-Versuche, ich glaube, in der Wissenschaft werden sie auch arg hinterfragt. Hat irgendeiner mal versucht, quasi im Modellversuch, durch die Angruppierung von dem Material, das wir hatten, und viel elektrischen Strom, den er draufgegeben hat, so eine Gruppierung hinzukriegen, so eine DNA, ne, in das Erbgut drinsteckt. Und da wurde es großartig gefeiert, dass sich irgendwann mal nach langer Zeit irgendwo mal einen Klumpen gebildet hat. Aber gelebt hat er auch nicht. Da hat sich nur was angesammelt, ne? Nicht mehr und nicht weniger. Der Mensch hat es nicht hinbekommen, Leben zu schaffen. Und es widerspricht auch den physikalischen Gesetzen. Hat der Sebastian auch angesprochen. Das physikalische Gesetz der Entropie. Sebastian hat es anders genannt. Das war das mit der Hitzebereich. Ne? Den Namen vergessen, sorry. Das war es, genau. Seht ihr, wir können das feststellen. Die ganze Schöpfung ist darauf ausgerichtet, dass sich etwas angleicht. Wenn ihr zwei Gase, die unterschiedlich zusammengesetzt sind, zusammenmischt, gibt es einen Ausgleich, eine Vermischung dazwischen. In der Regel zumindest. Und ihr könnt das ganz toll am Strand selbst nachvollziehen. Wenn ihr eine Sandburg baut und ihr kommt einen Tag später hin, ist die verschwunden. Das ist ein physikalisches Gesetz, das sich alles in den Ausgleich begibt. Was aber bricht da aus? Das Leben. Das Leben, was der Mensch bekommen hat, was Gott geschaffen hat, ist das Einzige, was dem widerspricht. Organisiertes, selbstregulierendes, fortpflanzungsfähiges Leben. Schon allein Wahnsinn, oder? Er ist ein Lebewesen. Und dennoch ist hier noch etwas anders. Auch das haben wir heute übrigens schon gehört. Sehen wir einen Unterschied zwischen den anderen Lebewesen und dem Mensch? Hier an diesem Punkt. Es gibt einen. Gott hauchte seinem Atem in die Nase und dadurch wurde er lebendig. Das ist in der Tat ein Unterschied. Es ist der Einzige, der unmittelbar von Gott den Odem bekommen hat. Und deshalb wird der Mensch in der Folge von Adam, also alle Menschen in der Geschlechterfolge von Adam, das Geschlecht Gottes genannt. Dürft ihr nachlesen, weil das ist schon mal ein bisschen schwieriger. Apostelgeschichte 17, Vers 28, wer sich es aufschreiben will. Und in Lukas 3, 38 steht Adam, der Sohn des Gottes. Und da Gott hier so unmittelbar vorgeht und Gott ewig lebt, ist hier das der Punkt und der Unterschied zu den anderen Lebewesen, aus dem hervorgeht, dass auch der Mensch, die Seele des Menschen unsterblich ist. Das ist ganz wichtig. So ist er gemacht, als Lebewesen und von seiner Seele, nicht von seinem Leib, das haben wir ja eben betrachtet, ist er nicht sterblich angelegt. Und das unterscheidet ihn von allen anderen Lebewesen, weil auch Gott, der ihn hier so unmittelbar macht, unsterblich ist. Manche hoffen ja darauf, wenn der physische Tod eintritt, ist alles vorbei. Wir sehen hier, es ist nicht so. Es ist so, dass du ewig lebst. Du kannst bei Gott leben, aber du kannst es auch in der Gottverlorenheit. Die erste Unterscheidung, was ihm zum Krone der Schöpfung macht. Lesen wir aber noch mehr. In 1. Mose 5, 1 wird das auch aufgenommen. Dies ist das Buch der Geschlechterfolge Adams. Das hatten wir eben schon. An dem Tag, als Gott Adam schuf, machte er ihn Gott ähnlich. Was macht diese Gottesähnlichkeit noch mehr aus? Und wir sehen es hier auch wunderbar in den Texten. Es ist nicht die äußerliche Ähnlichkeit, ganz und gar nicht. Sondern, nächster Punkt, der Mensch ist als Denkendes, als Weltgestaltendes, als Ästhetisches, als intelligentes Wesen geschaffen. Kommen wir zu dem, was ich überlesen hatte. Ne? Es geht nicht um die Substanz. Aber wir sehen am Lebensraum und an der Aufgabe, die er bekommt, wie unterschiedlich er ist. Zunächst mal wird er ja in den Garten Eden gesetzt. Der wird erstmal von Gott sogar angelegt dafür. Übrigens als spezifische, über die bisherige Schöpfung hinausgehende ja, Lebensraum für den Menschen. Der Garten der Wonne, der Lieblichkeit heißt das. Der Garten der Wonne, extra für den Menschen. Also, was wird dort oder was sehen wir dort? Es war ein wunderbarer Raum, ein wunderbarer Lebensraum. Und da kommen dann so Aussagen wie eine Vielzahl von Bäumen, die begehrenswert waren anzusehen. Vers 9. Und gut zur Nahrung. Zwei Dinge, die da drin sitzen. Also zum einen mal nicht das freundliche Alu-Essen aus dem Aldi. Will euch ein bisschen herausfordern, merkt das, ne? Sondern das war gutes Essen. Das war fürsorgendes Essen. Wir nichts gegen all die gesagt haben. Ne? Wir sind auch dort. Es war was Besseres. Und es geht darum, auch gut anzusehen. Und dann kommt das, wo ich erstmal, glaube ich, richtig gelesen habe, als ich jetzt das hier vorbereitet habe. Da kommt plötzlich das Gold. Was denken wir hier? Im Garten Eden Gold? Was soll denn das? Das Gold von Havila, Vers 12. Und das Gold dieses Landes ist gut. Da ist ein ästhetisches Empfinden. Dass der Mensch etwas als schön, als angenehm, als toll, als ästhetisch empfinden kann. Und er ist da ganz auf der Linie Gottes. Schaut euch die Schöpfung an. Wahnsinn, was es gibt, oder? Bei manchen Tieren, ich muss ja immer ein bisschen drüber grinsen, ne, wie die dann aussehen. Denke ich dann immer, Gott hat nicht nur Ästhetik, er hat auch Humor, wenn man so manche Dinge sieht. Aber es ist ein Wahnsinn. Und das ist für den Menschen gemacht, weil er auch ästhetisch ist. Es geht nicht um die reine Zweckmäßigkeit von Dingen. Kein rein instinkthaftes Handeln. Zum Erhalten des Wesens. Schaut ihr, wenn unser Hund den Geburtstagskuchen vom Silas, der ist draußen, da kann ich das sagen, frisst. Ne? Der guckt nicht drauf, ob da eine tolle Acht drauf ist, ne, die verziert ist. Und dass er vielleicht die tollen gestalteten Kerzen umschmeißt. Den geht es nur her damit, rein und befriedigt. Uns würde es, wenn wir den essen würden, schon leid tun, dass wir ihn essen, wenn er toll gemacht ist. Das spielt beim Menschen offenkundig eine Rolle. Oder stellt euch den Schimpansen vor. Wisst ihr, wie viel Prozent des Genmaterials gleich sind beim Schimpansen zum Menschen? 95%. Und dennoch möchte ich den Schimpansen sehen. Ich fordere euch wieder heraus. Der sinngebend Bachs Weihnachtsoratorium hört und darüber nachsinniert. Seht ihr, der Mensch ist anders. Er ist gottähnlich. Er ist nicht rein zweckorientiert. In dem Gold steckt noch mehr, noch viel mehr. War mir auch so nicht bewusst. Schauen wir erstmal, da steht auch noch was von dem Bedolach-Harz. Das war ein wohlriechendes, gelbliches und durchscheinendes Harz. Etwas schön anzusehen, es hat auch noch toll gerochen. Und da war der Schoamstein, das ist ein Onyx, das ist ein Edelstein. Auch das ist da schon angelegt. Wow, oder? War übrigens der, der auf dem Ephod des Hohen Priesters dann auch zu finden war. Was stellt ihr euch jetzt vor, in welcher Form das Gold dort vorlag? Oder auch die Edelsteine? Wir haben kürzlich im Fernsehen von Dubai gesehen, wie es hier so ja, Getränkeautomaten gibt. Ist kein Witz. Gibt es dort Automaten für Gold. Ist wirklich kein Witz. Steckt die Kreditkarte rein, zieht sich die Größe raus. Ne? Beim Kilo, denke ich, wird es ein bisschen peinlich, aber gut. Auch vom Wert her. Das gibt es da wirklich. Kein Witz. Glaubt ihr, dass das hier im Garten Eden auch so war? So ein Point of Sale, Verkaufsstand. Ne? Adam konnte hergehen und konnte sagen, ich nehme mir heute mal 2 Barren mit. Oder natürlich Eva, logisch, mit dem schönen Klunkern, ne? Klunker to go. Glaubt ihr das? Nee. Was will ich euch damit sagen? Das Gold musste klassisch gefördert werden. Das war zwar zu sehen, dass da was ist. Vielleicht in den Fluten schimmert es. Weiß ich jetzt nicht, ne? Das ist jetzt Mutmaßung. Oder es war in Gesteinsschichten zu sehen, das schimmerte toll. Ne? Aber es war nicht in Münz- oder Barengestalt. Der Mensch musste forschen. Der Mensch musste Mittel und Wege entwickeln, das Gold aus den Gesteinsschichten zu selektieren. Das findet ihr hier schon im Schöpfungsbericht. Nicht technikfeindlich, gar nicht. Aber man sieht, er hat die Intelligenz dazu bekommen, dass er das machen kann. Er sollte die Gesetzmäßigkeiten erforschen, die Gott fixiert hatte. Denn er brauchte dafür chemische, physikalische und auch biologisches Know-how. Das alles ist ihm hineingelegt. Deshalb, ne? Ein denkendes, ein weltgestaltendes, ein ästhetisches. Und es ist doch faszinierend, wenn wir das so anschauen, was der Mensch an Errungenschaften, an technischen Entwicklungen hervorgebracht hat, oder? Findet ihr es nicht? Maschinen, die locker so mal einen Berg, ne, abnehmen können, um da die Erze rauszukriegen. Und auf der anderen Seite kommt es wieder raus, sodass es halbwegs wiederhergestellt ist. Wahnsinn. Natürlich wissen wir auch, dass vieles unserer Kreativität auch für das Negative benutzt wurde. Das ist nicht selbstverständlich, ne? Sondern es ist, wenn es gebunden ist an den Schöpfer, da ist es dann wirklich auch gut. Und das war hier so. Und es gibt noch eins, was noch wichtiger ist, was allerdings auch aufbaut darauf. Der Mensch ist als verantwortliches Wesen und als Wesen vor Gott geschaffen worden. Ich denke, das ist auch schon zu sehen. Das setzt sich wieder aus verschiedenen Punkten zusammen. Es gehört einiges dazu. Ich habe da noch 4 Punkte drüber. Der Mensch ist eine Persönlichkeit. Wir sind individuelle Persönlichkeiten mit dem Wissen und um selbst. Mit einem Selbstbewusstsein, mit einem Ich-Bewusstsein, mit einer Steuerungsfähigkeit. Wir haben ein Entscheidungszentrum. Hat das das Tier? Wir können reflektieren. Wir können Ziele setzen. Wir können uns etwas vornehmen. Habt ihr schon mal beim Schimpansen gesehen? Der vor sich hin sinniert und fragt, wer bin ich? Was ist mir im Leben wichtig? Manchmal denkt man, wenn sie so sitzen, ja, das lassen wir. Oder am besten noch, für mein Alter plane ich mein Leben im Kreisen meiner Lieben auf den Bahamas. Das können nur wir. Wir haben ein Ich-Bewusstsein. Und seht ihr, das nächste ist, der Mensch ist geschaffen in der Kommunikationsfähigkeit mit Gott. Und er ist darauf angelegt. Auch das sehen wir hier schon. Hat Adam Gott sofort verstanden? Sofort. Er hat verstanden, als er gesagt bekommen hat, vom Baum der Erkenntnis darfst du nicht essen. Er wusste, was das heißt. Verstehen wir die Tiere oder die Tiere uns? Ich habe es bei unserem Hund aufgegeben. Ist es nicht bei uns sogar so? Mark Twain hat das ja mal sehr richtig ausgedrückt, ne? Ja, er hat keine Probleme mit den Stellen der Bibel, die er nicht versteht, sondern mit denen, die er versteht. Das ist doch die ehrliche Antwort, dass wir doch so vieles in der Schrift verstehen, dass wir nachvollziehen können, was Gott will. Dass da steht, dass unser Wesen nicht gut ist, oder? Das können wir nicht nur verstehen vom Intellekt her, das können wir auch, wenn wir ehrlich sind, von unserem Leben her verstehen. Und wir können auch verstehen, dass da ein sündloser Mensch und Gott war, der alles gegeben hat. Dass er die Strafe für mich getragen hat, oder? Und dass ich ihn annehmen muss, es ist doch verständlich. Es ist ja nicht mal schwer. Gott hat den Menschen auch kommunikationsfähig gemacht mit sich selbst. Mit Intelligenz und mit Persönlichkeit und zu Gott kompatibel. Und er hat ihn als, der nächste Punkt dann, aus den Unterpunkten, als moralisches Wesen gemacht. Als Mensch der Ethik. Hier ist es ein bisschen schwieriger. Ich fasse es auch ein bisschen zusammen, weil die Zeit ein bisschen rennt. Seht ihr, heute würden wir das alle vollkommen unterschreiben. Jawohl, ich habe ein ethisches Empfinden. Ich weiß, Mobbing ist nichts Gutes. Ich habe Mitgefühl, ich kann sozial handeln. Übrigens, was von der Evolutionsgeschichte her völlig unerklärbar ist. Ne? Wir haben ja diesen einen Prozess der Selektion gehabt. Und Selektion heißt, dass das Stärkere sich durchsetzt. Nichts anderes heißt das. Und dass das andere dabei drauf geht. So Dinge wie Mitgefühl oder andere leben lassen, auch wenn ich stärker bin, das ist nicht ein Ding der Evolution. Ganz im Gegenteil. Und doch können wir es feststellen. Nur als Gedanken dazu. Erstaunlich, ne? Jetzt können wir heute unstrittig sehen, dass der Mensch durchaus als moralisches Wesen ist, aber in bestimmten Grenzen. Das ist wieder leitbar, ne? Es ist letztendlich ja das Gewissen, über das ich hier spreche. Das Gewissen ist aber so beeinflussbar. Es gibt Leute, die mit gutem Gewissen Menschen umbringen. Ne? Wir haben es ja jetzt gesehen. Weil das Gewissen beeinflussbar ist. Wenn es die Norm, die richtige Norm hat, nämlich das Wort Gottes, den Schöpfer selbst, dann wird es auch gut, dann ist es auch eine Instanz. Aber es ist hier wirklich die Frage, wann hat eigentlich der Mensch, und deshalb ist es hier nur angelegt, er hat es hier noch gar nicht gehabt, wann ist er eigentlich zum ethischen Menschen geworden? Eigentlich erst, nachdem er vom Baum gegessen hat, ne? Denn Gott sagt das ja auch mal an einer Stelle, nicht, dass er noch erkenne Gut und Böse. Aber warum ist, was ist der Grund eigentlich dafür? Ganz einfach, er war hier noch im Zustand der Reinheit. Und da kannte er das Böse nicht. Das war der Punkt. Das Gute war die Norm. Und deshalb war es für ihn noch gar kein Entscheidungspunkt hier in dem Moment. Ne? Finde ich ein sehr interessanter Gedanke. Und deshalb war die Prüfung des Baumes auch keine große Gewissensfrage. Versteht ihr? Das war hier noch gar nicht nötig. Der Baum, da ging es um was ganz anderes. Es ging nämlich nur um die Autorität und die Unterordnung unter Gott. Keine schwerwiegende ethische Frage. Und das konnte er unterscheiden. Das konnte er beurteilen. Aber es ging hier nicht um die ethische Betrachtung. Das kam erst später. Und eigentlich aus dem Ganzen heraus, und das ist ja die Überschrift gewesen, aus der Persönlichkeit, aus der Kommunikationsfähigkeit, aus der Moralfähigkeit, resultiert auch die Tatsache, dass er vor Gott ein verantwortliches Wesen ist. Er steht in der Verantwortung. So hat er ihn geschaffen. Wenn Gott sagt, von dem Baum des Gartens darfst du nicht essen, stehst du in der Verantwortung und unter Gott. Gibt es das bei Tieren? Können wir zu unserem Pferd sagen, hier Pferd, bis hierhin darfst du aus dem Rasen die Pflanzen essen, dann kommt mein englischer Rasen, da hast du nichts verloren. Und danach darfst du wieder essen, es funktioniert nicht. Seht, ich will immer ein bisschen so den Unterschied zeigen. Der Mensch ist vor Gott gestellt, er hat alles bekommen, in die Verantwortlichkeit. Er ist Gott verantwortlich. Halten wir in der Folge Adams diese Verantwortlichkeit aus, vor Gott? Hältst du sie aus? Der erste Mensch, Adam, hat die Verantwortung nicht ausgehalten. Es hat ihm nicht genügt, dass er, wie viel unter Gott, einen Baum unter Gott gesetzt wurde. Das hat ihm nicht genügt. Er hat den Gehorsamstest nicht bestanden. Er wollte keinen über sich haben. Denn das Essen vom Baum des Lebens bedeutete nichts anderes eben, als ich will keinen über mir dulden. Ich will keinem verantwortlich sein. Ich will keinen, der über mir steht. Gott hat den Menschen als verantwortliches und sich entscheiden könnendes Wesen geschaffen. Nochmal so eine kleine Schattierung. Er konnte sich entscheiden. Es ist auch keine Hand aus dem Himmel gekommen, als er, wenn er auf den Baum 10 Meter zugegangen ist und hat ihn abgehalten. Nein. Gott wollte es anders. Es war sein Plan, dass Freiwilligkeit herrscht. Auch das sehen wir hier. Persönlichkeiten, er wollte mit Menschen in der Ewigkeit zusammen sein, die bewusst Ja sagen zu seiner Herrschaft und seine Autorität im Leben anerkennen. Alles das war auch hier schon anerkannt oder angelegt. Und trotzdem hat er ihn gemacht, wo er wusste, was dabei rauskommt. Er hat ihn trotzdem gemacht, wo er wusste, was ihn das selbst kosten würde. Seht, Geschwister, du bist jetzt genauso gefragt. Das ist nicht anders heute als bei Adam. Wie ist das mit deinem Leben unter Gott stellen? Gehst du am Baum der Begehrlichkeiten vorbei, die so toll glitzern? Bleibst du auf den Wegen Gottes, auch wenn es etwas kostet? Wie ist das mit allen Dingen, die uns so wichtig sind? Mit unserem Ansehen, mit der Karriere, mit unserer Akzeptanz, ob wir in der Gruppe sind, jüngeren Ehe, ne? Deine Karriere, dein Besitz. Wie war die Gemeinschaft im Garten angelegt? Was haben wir gesagt? Ein toller Garten, oder? Was hieß Garten Eden? Habt ihr das noch in Erinnerung? Garten des Wohllebens letztendlich. Ne? Die Gemeinschaft mit ihm wäre förderlich gewesen. Adam wollte es aber nicht. Und ist es nicht bei uns auch häufig so? Wir murren so schnell und übersehen eigentlich, wie der Garten mit Gott aussehe, wenn wir uns unter ihn stellen in allen Dingen. Wir gucken so kurz, ne? Ach, diese kurze Begehrlichkeit, und sehen überhaupt nicht, was es uns in unserer Beziehung zu Gott ausmacht. Wie bei Adam selbst. Prüft euch selbst. Ich komme zum letzten Punkt, der ist aber auch nochmal wichtig. Adam kriegt hier auch eine Aufgabe, oder? Habt ihr es gesehen? Welche Aufgabe ist es? Über die Schöpfung zu herrschen, das ist schon Vers 1, Kapitel 1, Vers 28, und den Garten zu bebauen und zu bewahren. Vers 15. Der Mensch ist umfassend ausgestattet. Ich denke, das haben wir gesehen. Mit aller Kreativität. Mit Eigenverantwortlichkeit. Diese Kreativität auch zu nutzen. Und da bedeutet das Bewahren gerade nicht untätig zu sein, sondern er durfte gerade forschen, entwickeln, er durfte alles machen. Aber es war der Auftrag, das Tolle, was er bekommen hat, wirklich in seiner Genialität zu erhalten. Lass es nicht verkommen, sondern schütz das Geschaffene, von dem Gott selbst gesagt hat, dass es sehr gut ist. Und herrschen bedeutet dabei eben nicht, wie wir das häufig so sehen, das egoistische Nutzen zur ungezügelten Befriedigung. Ich denke, wir sehen die Umweltkrisen und die sind menschengemacht. Ich will es nicht zum Schwerpunkt machen, aber doch ist es so. Weil eben Schöpfung nicht bewahrt wurde, sondern nur der egoistische Befriedigung gedient werden sollte. Und er soll verantwortlich umgehen. Er soll hegen und pflegen. Da ist der Begriff der heute nicht aus der Verantwortung gegenüber Gott, aber er hat schon seine Berechtigung. Die Nachhaltigkeit hat ihre Berechtigung. Und die Tieren durften nutzbar gemacht werden. Über Wolle, über Milch. Wir wissen, dass sie erst nach der Flut geschlachtet wurden. Wir dürfen dennoch heute auch Respekt haben, wenn wir Fleisch essen, dass ein Tier für meine Bedürfnisse sterben musste. Das bedeutet auch Respekt gegenüber der Schöpfung. Der Mensch aber sollte im positiven Sinne die Schöpfung beherrschen. Und das war letztendlich ein Begriff im Semitischen. Das ist interessant, wenn ein verantwortlicher König über sein Reich herrscht. Das steht da. Und dafür gibt es zwei Bilder, die immer wieder, oder ein Bild, das immer wieder verwendet wird. Wisst ihr welches? Das Bild des, von Anfang an, das Bild des guten Hirtens. Das steckt hier mit dahinter. So sollte er verantwortlich, ausgewogen, die geniale Schönheit persönlich nutzen, aber wohl auch eben bewahren. Und er war gedacht und hier war er auch so eingesetzt als der Stellvertreter Gottes auf dieser Erde. Er war oder er sollte Gott repräsentieren in seiner Umwelt. Du bist begabt. Du hast alle Anlagen, du kannst das. Weil ich meinen Odem mich in dich hineingelegt habe. Weil ich dich mir ähnlich gemacht habe. Gott beauftragt ihn dann, seine Interessen hier auf der Erde zu wahren. Ich habe jetzt fast den Elfmeter müsst ihr mir noch gönnen, ne? Den Bezug auf heute, auf uns. Wie ist es heute? Wenn wir wirklich uns Jesus anvertraut haben, was ist passiert? Es ist eine zweite Schöpfung da. Und es ist genauso eine Begabung da, eine Ausstattung mit dem Heiligen Geist und mit dem Geist des Gaben, oder? Was lesen wir da? Liebe im Galaterbrief. Ne? Liebe, die auf den anderen sieht. Langmut, nachsichtiges Aushalten von anderen Menschen. Boah, das fällt uns schwer, oder? Demut, die rechte Selbsteinschätzung. Sanftmut, wenn es uns ans Leder geht, ich sage es mal ganz einfach, ne? Trotzdem noch freundlich bleiben, weil man weiß, dass man in Christus alles hat. Die neue Schöpfung ist auch zu allem ausgestattet. Und was ist unsere Verantwortung? So wie Adam kreativ sein sollte und bebauen sollte, so sollen wir diese Basis, die da ist, wenn wir zu Christus gekommen sind, die da ist wie beim Baby, die kleinen Hände, die sollen wir auch entwickeln in unserem geistlichen Leben. Mit aller Zielsetzung. Hast du geistliche Zielsetzungen? Um die du betest, wohlwissend, dass mit unserer Kraft nicht getan ist. Ne? Aber du kannst, so haben wir es doch im Philipperbrief durchgenommen, erinnert ihr euch? Er ist der Anfänger und Vollender. Er wird das Wollen und das Vollziehen bringen, aber du bist mit dabei. Mit all deinen Fähigkeiten, du bist mit in der Verantwortung, auch hier das verantwortliche Wesen. Wir sind die Beauftragten Gottes in unserer Umwelt, so wie es Adam war. Was sehen die Menschen an dir? Ist es so, wie es auch im Philipperbrief steht, eure Milde, eure Güte soll allen Menschen bekannt werden? Ich will zusammenfassen. Ich hoffe, dass ihr ein bisschen gesehen habt, warum dieser zweite Teil, ganz bewusst der zweite Teil, da so steht, wie er steht. Und er hat seinen Sinn und seine Berechtigung, auch wenn er uns bestimmt mal manche Rätsel aufgibt. Aber das dürfen wir. Wenn wir schon als intelligente Wesen gesetzt sind, dann dürfen wir auch mal forschen in der Schrift. Ich denke, wir kriegen dann auch eine Antwort. Sehen wir auch, wie Gott uns gemacht hat. Und nutzen wir jetzt in diesem Bild, gerade der letzte Aspekt, dass wir alle Kreativität, dass wir unsere neue Kreatur, die wir sind, dass wir sie kultivieren in seinem Sinne, dass andere wirklich uns in Christus in unserem Leben sehen. Das wünsche ich euch, das wünsche ich mir. Amen.